NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Sicherheit ist für viele Menschen eines der wichtigsten und wertvollsten Güter der Welt. Dabei steht natürlich die Sicherheit vor Verbrechen, Kriegen und Gewalt ganz oben auf der Liste. Aber auch die Sicherheit vor giftigen Stoffen in unserer Umwelt oder der Schutz vor den Folgen extremer Naturereignisse beschäftigt immer mehr Menschen. Sicherheit. Um sie und neue wissenschaftliche Untersuchungen, wie sich die Sicherheit in verschiedenen Bereichen vergrößern lassen würde, geht es heute in unserem Schwerpunkt. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Um sich besser vor den Folgen von heftigen Naturereignissen schützen zu können und damit unsere Sicherheit zu vergrößern, ist es notwendig, solche Ereignisse so gut wie möglich einschätzen zu können. Bei Wirbelstürmen, wie es sie in den USA in den vergangenen Wochen gab, ist das schwierig. Kaum war der Hurricane Harvey aus Texas verschwunden, kam schon Irma in die Karibik und schließlich dann auch nach Florida. Und dann kam José und dann Maria. Inwiefern solche Tropenstürme durch den Klimawandel zugenommen haben oder noch zunehmen werden, ist bisher nicht geklärt. Aber eins steht fest: Wenn sie einmal da sind, gibt es keine Möglichkeit, ihren weiteren Weg zu verhindern oder sie zu bekämpfen. Wissenschaftler versuchen aber trotzdem, mehr über sie zu erfahren, schon allein, um sie in Zukunft besser vorhersagen zu können. Guido Meyer war in einem Labor in Miami, in dem Wissenschaftler sogar künstlich Stürme produzieren, um sie zu erforschen.
Okay, jetzt werde ich mal den Wind andrehen. Das Ganze wird lauter, wenn der Wind in Fahrt kommt.
Brian House legt den Schalter um. Es wird laut und es wird windig in der Halle. Die Halle, das ist das Hurricane-Labor der Rosenstiel-Schule für Meeres- und Atmosphärenwissenschaften. Es liegt auf Key Biscayne, einer kleinen Insel vor der Küste Miamis, und es gehört zur Universität von Miami. Brian House ist der Chef dieses Hurricane-Labors.
Wir blasen einen wirklich starken Wind über die Wasseroberfläche. Dazu nutzen wir einen gigantischen Ventilator. Er ist eigentlich mal gebaut worden, um Minenarbeiter unter Tage mit frischer Luft zu versorgen. Aber hier setzen wir ihn ein, um einen Hurricane Kategorie 5 zu erzeugen.
Denn über solche extremen Stürme wollen die Wissenschaftler mehr herausfinden. Die Kategorie 5 ist die stärkste, die ein Hurricane annehmen kann. Hier im Labor dient ein Swimmingpool als Ozean und der Ventilator als Quelle der starken Winde.
Wir blasen Wind über das Wasser, so entstehen Wellen auf der Wasseroberfläche. Außerdem sorgen 12 versteckte Paddel unten im Becken dafür, dass auch tiefere Wasserschichten durchgewirbelt werden, wie bei einem richtigen Hurrikan. Wir untersuchen, was an der Schnittstelle von Ozeanoberfläche und Atmosphäre passiert. Dieses Pfeifen sagt uns, dass die 12 Paddel jetzt ihre Position suchen. Um sie steuern zu können, muss der Computer erst einmal wissen, in welcher Stellung sie sich gerade befinden.
Die Paddel und der Ventilator leisten ganze Arbeit. Schon nach wenigen Minuten ist der Pool aufgewühlt. Das Wasser schwappt an die Glaswände. Ein kleines Modellhaus an einem nachgebauten Strand wird von den Wellen fast weggespült.
Hurricanes bekommen ihren Nachschub von der Wasseroberfläche. In den Sommermonaten steigt das warme Wasser als Dampf auf. Gleichzeitig werden das Wachstum und die Kraft eines Wirbelsturms aber dadurch gebremst, dass er sich während seiner Vorwärtsbewegung an der Ozeanoberfläche reibt. Wir untersuchen hier, wie Wärme und Bewegung zwischen Atmosphäre und Ozean ausgetauscht werden. Das ist in unseren Vorhersagen immer noch nicht völlig verstanden. Unser Wissen hat noch eine Lücke, wenn es darum geht, die Intensität eines Hurrikans besser vorherzusagen.
And we think that that's part of the knowledge gap that prevents the forecast models from doing better at predicting hurricane intensity.
Seit 15 Jahren erforscht die Universität von Miami Hurricanes und die Möglichkeiten, sie besser vorherzusagen. Seit 2 Jahren steht ihr dazu das Hurricane Lab zur Verfügung. Viele Fragen zum Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hurricanes seien nach wie vor offen, betont Brian House. Die Gleichung, je wärmer, desto mehr Wirbelstürme, sei jedenfalls nicht so einfach aufzustellen.
Es gibt sehr viel warmes Wasser. Das ist der Brennstoff für einen Hurrikan. Die Frage aber ist, weht der Wind gerade so, dass er die Bildung eines Wirbelsturms begünstigt? Windstärke und Windrichtung sind aber nicht abhängig von der globalen Erwärmung. Deswegen ist es unklar, ob steigende Temperaturen wirklich zu mehr Hurrikans im Atlantikbecken führen werden.
Die Simulation von Wirbelstürmen ist sicherlich die spektakulärste Verwendung des Hurrikan Lab. Aber in Zeiten des Klimawandels lassen sich die Satellitensensoren, die von der Decke der Anlage hinunterblicken aufs Wasser, auch für andere Versuche einsetzen.
Wir haben hier die Gelegenheit nachzumessen, wie viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre von den Ozeanen aufgenommen wird. Da 2/3 der Erde von Wasser bedeckt sind, ist es wichtig, diese Rate zu kennen. Nur so können wir verlässlich Klimamodelle erstellen.
Und vielleicht können die Atmosphärenforscher dann doch irgendwann nachweisen, ob es einen Zusammenhang zwischen Klima und Hurrikans gibt. Denn der nächste Wirbelsturm kommt bestimmt. Die diesjährige Hurrikansaison dauert noch bis Ende November.
Das Hurrikan Labor in Miami. Das war ein Beitrag von Guido Meyer. Die Musik, die Sie hören, ist von Miu. Die CD heißt Leaf. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Sicherheit. Internetsicherheit, Sicherheit vor Anschlägen, Straftaten oder auch Giftstoffen. Was mit dem Begriff Sicherheit in Deutschland verbunden wird, ist ein breit gefächertes Feld. Das Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamts führt gerade eine neue Studie zur Lebenssituation und Sicherheit in Deutschland durch. Ziel der Wissenschaftler ist es, herauszufinden, wie sicher sich die Menschen in unserem Land fühlen und auch, wie sie dabei die Arbeit von Polizei und Justiz bewerten. Michael Kurt mit Einzelheiten.
Ängste können begründet sein, aber auch auf Vorurteilen beruhen. Meist sind sie ein Indikator dafür, wie sicher wir uns in unserer Gesellschaft fühlen. Und die Angst vor Kriminalität ist nicht nur eine Frage äußerer Bedrohung, sie kann auch mit der eigenen Lebenssituation zusammenhängen. Darüber soll die aktuelle Studie des Bundeskriminalamtes Auskunft geben, die jetzt in Auftrag gegeben wurde.
Inwieweit fühlen Sie sich beunruhigt, geschlagen und verletzt zu werden, dass in Ihre Wohnung bzw. in Ihr Haus eingebrochen wird, überfallen und beraubt zu werden, sexuell belästigt zu werden, Opfer eines Terroranschlags zu werden? Antwortmöglichkeiten: gar nicht beunruhigt, etwas beunruhigt, ziemlich beunruhigt, sehr stark beunruhigt.
So ein Auszug aus dem Fragenkatalog der Studie. Christoph Birke leitet diese Untersuchung beim Bundeskriminalamt und erhofft sich von den Antworten nicht nur ein Stimmungsbild, sondern will das Sicherheitsgefühl mit den objektiven Kriminalstatistiken vergleichen, um realistische von irrealen Ängsten unterscheiden zu können. Bei der letzten Umfrage vor 5 Jahren fühlten sich 80% der Deutschen sicher in ihrem Land, aber jeder 5. fürchtete sich davor, Opfer einer Straftat zu werden. Angst haben insbesondere diejenigen, die sich für schwach halten.
Das erklärt sicherlich zum Teil, wieso ältere Leute üblicherweise eine höhere Kriminalitätsfurcht haben als jüngere Leute, obwohl ihr Opferrisiko im Allgemeinen niedriger ist. Sie fühlen sich halt verwundbarer.
Diffuse Ängste können auch in gesellschaftlichen Gegebenheiten und Problemen ihren Ursprung haben. Und Ängste haben sicherlich auch bei vielen Menschen die Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl beeinflusst. Davon geht zumindest Robert Mischkowitz aus, der beim BKA für die polizeiliche Kriminalstatistik auf Bundesebene zuständig ist.
Ich gehe mal davon aus, dass das schon eine ganz erhebliche Rolle spielt. Und man hat es ja auch jetzt gesehen bei der Untersuchung hier, dass ein Gefälle zwischen dem Sicherheitsempfinden in Ost und West vorhanden ist. Also ich denke mal, das Sicherheitsgefühl schon so ein Aspekt ist, der die Leute bewegt.
Noch immer scheint es eine Kluft zwischen dem Sicherheitsgefühl in den alten und neuen Bundesländern zu geben. Während sich in Ostdeutschland bei der letzten Untersuchung knapp 23% der Menschen nachts in ihrer Wohnumgebung fürchteten, waren dies in Westdeutschland nur 16%. Hängt dies wirklich mit der Anzahl von Verbrechen zusammen oder verbirgt sich dahinter ein gesellschaftliches Problem? Auch das soll die neue Studie ermitteln.
Wobei man den Einfluss der Massenmedien da nicht unterschätzen sollte. Also wenn es spektakuläre Kriminalfälle gibt, die wirken sicherlich auch dann furchtfördernd.
Und schon eine geringe Anzahl von Intensivtätern kann bewirken, dass ein allgemeines Kriminalitätsproblem angenommen wird. Allgemein fühlen sich insbesondere ältere Menschen und Frauen nicht sicher. Dieses subjektive Sicherheitsproblem steht im Gegensatz zum objektiven Risiko, überhaupt Opfer einer Straftat zu werden. Das Bild sieht jedoch völlig anders aus, wenn man zwischen einzelnen Delikten unterscheidet. Denn insbesondere Frauen sind von sexuellen Übergriffen betroffen. Entsprechende Ängste haben also einen objektiven Hintergrund.
Die jungen Frauen, die am häufigsten betroffen sind, haben auch die meiste Angst vor sexuellen Übergriffen. Und die jungen Männer auch die meiste Angst oder zumindest die höchste Wahrscheinlichkeit, Opfer von Körperverletzungen zu werden.
Doch nicht alle Gewaltdelikte, Diebstähle und insbesondere Cyberangriffe werden von den Betroffenen auch angezeigt. Es gibt eine hohe Dunkelziffer, über die noch zu wenig bekannt ist und über die man durch diese Studie mehr zu erfahren hofft.
Tatsächlich nehmen Fragen zu Erlebnissen als Opfer von Straftaten eine zentrale Rolle ein in dieser Befragung, indem man über Fragen zum Anzeigeverhalten ermitteln kann, wie hoch der Anteil der Opfererlebnisse ist, der nicht zur Anzeige gekommen ist, also im kriminalstatistischen Dunkelfeld verbleibt. Also das ist von zentralem Interesse.
Eine entscheidende Frage, die über das Sicherheitsgefühl Auskunft gibt, lautet:
Wie sicher fühlen Sie sich abends in Ihrer Wohngegend?
Bei der letzten Auswertung zeigt sich, dass insbesondere Personen mit einem niedrigen Bildungsabschluss häufiger Furcht vor Körperverletzung und Raub haben und ein höheres Haushaltseinkommen geht meist mit einer geringeren Kriminalitätsfurcht einher. Nicht ganz ohne Grund. Haushalte von Arbeitslosen sind signifikant häufiger von Wohnungseinbrüchen betroffen, wahrscheinlich weil sie in Gegenden wohnen, in denen auch die potenziellen Täter zu Hause sind. In der aktuellen Studie ist die Fragestellung dazu aber erweitert worden.
Ein neues Thema wird auch sein, das Vertrauen in die Justiz, weil das Vertrauen in die Strafverfolgungsorgane ein wichtiger Indikator für die Sicherheitslage in einem Land ist.
Erstmals wird auch nach der Angst vor Terrorgefahr gefragt. Ein Problem dabei: Solche Ängste können auf andere Personengruppen projiziert werden und schlimmstenfalls unberechtigte Übergriffe zur Folge haben. In diesem Zusammenhang wird auch der sogenannten Hasskriminalität in der neuen Studie Rechnung getragen. Darunter versteht man politisch motivierte Straftaten wegen vermuteter Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe. Es muss nicht immer Kriminalität sein, wenn von Kriminalität die Rede ist. Angst vor Kriminalität ist oft Zeichen gesellschaftlicher Verunsicherung und wird auf eigentlich Unschuldige übertragen. Im Mittelpunkt der Studie steht daher, so Robert Mischkowitz vom Bundeskriminalamt, der Vergleich zwischen objektiven Daten und dem subjektiven Eindruck.
Wir sind dann schon sehr gespannt, auch wie sich die räumliche Verteilung der Kriminalität einmal auf Ebene der polizeilichen Kriminalstatistik, aber dann auch auf der Ebene der Befragung abbilden wird.
Die neue Studie des BKA. Michael Kurt berichtete. Pull yourself together. Don't waste another day. Here's some incitation. Make something out of it. There's a new sensation. Competition never sleeps. The star on the rise is starting to fall.
Eins steht fest: Die Arbeit der Polizei trägt maßgeblich zur Sicherheit bei. Gerade wenn es gelingt, Kriminalfälle zu lösen und die jeweiligen Täter zu finden. Nach Aussagen von Zeugen werden in solchen Fällen immer wieder sogenannte Phantombilder erstellt,
die den Kriminalbeamten die Arbeit erleichtern sollen. Ob das funktioniert, hängt allerdings sehr von der Genauigkeit der Erinnerungen der Zeugen ab. Aber natürlich erst einmal davon, ob es überhaupt Zeugen gibt. Mit der Hilfe der DNA-Spuren, die die Kriminalbeamten manchmal durch Haare, Blut oder Hautreste am Tatort finden, wäre es leichter, ein Bild vom Täter zu bekommen, glauben viele Wissenschaftler. Das ist allerdings in Deutschland bislang noch nicht erlaubt. DNA-Spuren dürfen bei uns nur zur Identifikation und zur Bestimmung des Geschlechts verwendet werden. Es gibt aber noch deutlich mehr Möglichkeiten, sie zu nutzen, sagt der Molekularbiologe Manfred Kaiser. Er leitet das Institut für genetische Identifizierung an der Erasmus-Universität in Rotterdam und hat gemeinsam mit seinen Kollegen verschiedene DNA-Tests entwickelt, mit denen sich zum Beispiel die Augen- und die Haarfarbe des Täters bestimmen lässt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Werden Ihrer Meinung nach mit diesen Tests dann irgendwann die Augenzeugenaussagen völlig überflüssig?
Also erstmal ist die Frage, ob es überhaupt Augenzeugen gibt. Zweitens ist die Frage, ob die Augenzeugen etwas richtig gesehen haben, sich daran richtig erinnern und das auch richtig wiedergeben. Und da kann also immer sein, dass das also alles nicht richtig ist oder gar kein Augenzeuge da ist. Insofern muss man nicht davon ausgehen, dass Augenzeugen, wenn sie dann da sind und hoffentlich richtig erinnern, dann nicht mehr nötig sind. Aber was man auf alle Fälle mit dieser Art der erweiterten DNA-Analyse machen kann, man kann Aussagen treffen, nämlich zum Aussehen, zum Alter, zur geografischen Herkunft einer Person aus der DNA, Augenzeugenaussage, die braucht es dann nicht in jedem Fall.
In den Niederlanden werden Ihre DNA-Tests ja bereits in manchen Kriminalfällen eingesetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Kriminalbeamten bringen Ihnen Blut, Haare oder Sperma, also DNA-Spuren, die Sie am Tatort sichergestellt haben, und Sie untersuchen die?
Also es kommt immer darauf an, wo der Verdächtigte herkommt. Nicht? Heutzutage werden natürlich Verdächtigte in sogenannten DNA-Profil-Datenbanken, in Deutschland heißt das die DNA-Analyse-Datei, zentral gespeichert. Die sind da drin, weil sie eine Straftat eines bestimmten Ausmaßes begangen haben. Und wenn man dann an einem neuen Tatort eine Spur findet und davon dieses DNA-Profil bestimmt, dann lässt man den gegen diese Datenbank laufen. Und wenn dann jemand, der bereits früher schon verurteilt worden ist und deshalb in der Datenbank drin ist, auch in diesem konkreten Fall der Spurenleger war, kriegt man einen sogenannten Treffer. Und das heißt eine hundertprozentige Übereinstimmung. Und dann hat man in der Tat diese Person identifiziert. Allerdings, wenn das dann gemacht wird und es gibt keinen Treffer, dann würde die erweiterte forensische DNA-Analyse gemacht werden, um Aussehen, Herkunft und Alters-DNA-Tests durchzuführen.
Aber der Mensch besteht doch aus rund 25.000 Genen. Genau die herauszuarbeiten, die maßgeblich die Augen- oder Haarfarbe bestimmen, dauert so ein Test nicht viel zu lange?
In der Tat, das ist nicht leicht, weil man muss ja erstmal die Bereiche im Genom kennen, die einem dann erlauben, zum Beispiel Augenfarbe aus DNA vorherzusagen. Und die muss man finden. Und das ist auch der Grund, weshalb wir bisher noch nichts anderes als Augen, Haar und Hautfarbe aus DNA vorhersagen können. Was eben sehr lange dauert, sehr aufwendig und sehr kostenspielig ist, ist eben für Aussehensmerkmale die genetischen Grundlagen so weit zu erforschen, dass man über einen DNA-Test sie auch vertraulich aus der DNA vorhersagen kann.
Woher wissen Sie eigentlich dann genau, dass diese DNA-Spuren auch wirklich vom Täter stammen? Es könnten doch auch sich am Tatort vorher andere Menschen oder auch nachher andere Menschen befunden haben.
Ja, im Prinzip weiß man das nicht. Und das ist auch ein Punkt bei der konventionellen DNA-Analyse. Insofern wird auch kein forensisches Gutachten, kein DNA-Gutachten vom Täter sprechen, sondern allein vom Spurenleger. So, und da liegt es eigentlich am Gericht, aber auch an der Polizei, andere Indizien, andere Beweise zu liefern, um dann schlüssig durch einen Richter feststellen zu lassen, dass in der Tat der Spurenleger auch der Täter ist.
In Deutschland ist ein solches DNA-Ermittlungsverfahren allerdings noch nicht erlaubt. Warum?
Also es liegt einfach daran, dass die deutsche Gesetzgebung, die die Verwendung von DNA in der Spurenarbeit erlaubt, aus den 1990er Jahren stammt. Und in dieser Zeit wollte und konnte man nichts anderes machen als die sogenannte DNA-Profilanalyse. Und weil man nichts anderes machen wollte und auch nichts anderes machen konnte, hat man den Gesetzestext so verfasst, dass man auch nur das darf. Und wenn dann aufgrund von wissenschaftlichem Fortschritt man etwas anderes kann und wenn dann die Gesellschaft möchte, dass das im Interesse und im Nutzen der Gesellschaft eingesetzt wird, dann muss man den Gesetzestext anpassen an den wissenschaftlichen Fortschritt.
Inwiefern ist das auch eine Frage von Ethik und Datenschutz?
Bei Ethik spielt dann oft der Schutz der Privatsphäre eine Rolle. Und da ist es natürlich so, dass alle Aussehensmerkmale per se äußerlich sichtbar sind. Deswegen heißen die ja so, nicht? Und das heißt also nicht nur, dass ich sie kenne, sondern das heißt auch, dass andere sie kennen. Nämlich alle, die mich kennen, alle, die mich gesehen haben, kennen mein Aussehen. Die Polizei kennt mein Aussehen auch, weil da gibt es ein Passfoto und meine Augenfarbe und meine Körpergröße steht im deutschen Reisepass. In der Tat haben wir seit diesem Jahr ein von der EU im Rahmen des Horizon 2020 Forschungsförderungsprogramms ein Projekt, das sogenannte Visage-Projekt, wo wir auch auf diesem Gebiet weiter forschen.
Hat Ihre Forschung was mit einer Forschung für die Sicherheit zu tun?
Zum Beispiel ein Test für Augen- und Haarfarbe, zumindest meiner Meinung nach, wird auch zu einer sichereren Gesellschaft führen, weil man damit mehr Straftaten aufklären kann. Und das sollte, davon gehen zumindest Kriminalstatistiker aus, dazu führen, dass, wenn die Aufklärungsquote steigt, dass dann die Anzahl der Verbrechen sinkt. Das mag jetzt alles sehr hypothetisch klingen. Fakt ist, wie gesagt, die Europäische Kommission in ihrem Forschungsförderungsprogramm hat ein ganz großes Programm für Sicherheit, Security Challenge. Und in diesem Programm haben wir auch dieses Visage-Projekt bewilligt bekommen, um Forschung genau auf diesem Gebiet, wie man Wissenschaft für äußerlich sichtbare Merkmale, geografische Herkunft und Alter so entwickeln kann, dass sie dann in forensischen DNA-Laboren eingesetzt werden kann.
Das war Manfred Kaiser, Leiter des Instituts für genetische Identifizierung an der Erasmus-Universität in Rotterdam.
Like melodies, like the scores you know from famous movies. The desert lights of pretty Amsterdam may blur the reasons why you've come. I was diving in blue mines and seas. And I found a voice near Bleecker Street, allowed a warm breeze to heal my soul. But I couldn't lose my hide in San Francisco. I'm chasing the one who's on the run from the person you've become, baby.
Wenn es um unsere Sicherheit geht, geht es nicht nur um die Sicherheit vor Terroranschlägen oder Straftaten, sondern auch um den Schutz vor anderen Gefahren, die uns begegnen können, zum Beispiel vor Giftstoffen. Damit haben sich Forscher der Technischen Universität Hamburg zusammen mit Kollegen des Helmholtz-Zentrums Geest-Hacht und Forschern aus St. Petersburg beschäftigt. Sie haben gemeinsam ein neues Frühwarnsystem für gefährliche Gase entwickelt. Und zwar eines, das für jeden nutzbar ist. Thomas Sambol berichtet.
Der silberne, gut daumennagelgroße Siliziumchip glitzert im Sonnenlicht wie ein Stück kostbares Edelmetall. Ganz vorsichtig zeigt die Physikerin Simone Fuhrmann von der TU Hamburg auf winzige Streifen und kaum erkennbare sechseckige Strukturen auf der schimmernden Chipoberfläche. Sieht nach unbedeutenden Kratzern aus. Nur diese Kratzer könnten vielleicht einmal Leben retten helfen. Denn tatsächlich stecken in dem quadratischen Chip mehrere Minisensoren mit erstaunlichen Fähigkeiten. Sie können unsichtbare und geruchlose Gase in der Luft aufspüren. Lebensgefährliche Gase wie Kohlenstoffmonoxid zum Beispiel, erklärt Simone Fuhrmann.
Das entsteht eben bei Verbrennung. Das heißt, bei einem Heizungsleck kann es sich ausbreiten. Es ist farblos und geruchlos. Das heißt, es ist mit dem menschlichen Sinnesorgan nicht ohne weiteres wahrnehmbar. Und das ist eben das Fatale. Also Kohlenstoffmonoxid kann auch tödliche Folgen haben. Jährlich sterben in Deutschland mehr als 100 Menschen an Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Und von daher ist es sehr wichtig, dass man Kohlenstoffmonoxid tatsächlich sehr schnell entdeckt.
Zum Beispiel, indem dann das eigene Smartphone Alarm schlägt. Die Gasfühler haben nämlich gerade mal 3 mm Durchmesser und sind damit so winzig, dass sie leicht in ein Mobiltelefon passen. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben, erklärt TU-Professor Manfred Eich.
Die anderen Konzepte, die es heute gibt, die sind natürlich auch leistungsfähig, ja, aber sie sind eben zum Teil sehr viel kostenintensiver und sie sind auch sehr viel platzintensiver als das, was wir hier gemacht haben. Insofern ist das ein Meilenstein.
Dafür mussten die Forscher aber auch einen weiten Weg gehen. Genauer, einen weiten Weg auf einer winzigen Fläche unterbringen. Denn solche optischen Sensoren messen die jeweilige Gaskonzentration anhand von Farbveränderungen im Infrarotbereich. Diese zum Teil minimalen Farbunterschiede werden jedoch oft erst sichtbar, wenn das Licht eine bestimmte Strecke zurückgelegt hat, so wie beim Blau des Himmels. Um das wahrnehmen zu können, müssen wir ein ganzes Stück davon entfernt sein, erklärt Oberingenieur Alexander Petrov den Vergleich. Er ist Gastprofessor bei den Kooperationspartnern an der Uni in St. Petersburg.
Luft ist transparent, denkt man. Aber eigentlich, wenn das dick genug ist, ist es blau. Das weiß man. Aber man braucht 100 Kilometer, um diese Blau zu sehen. So ist es auch bei unserer Sensor. Man muss bestimmte Länge erreichen, um zu sehen, dass da Intensität ändert sich.
Genau deshalb waren solche optischen Gassensoren bisher dann auch 10, 20 oder noch mehr Zentimeter groß. Den Forschern ist es nun gelungen, ihren Sensor mit einer Art Spiegelkabinett auszustatten, in dem das einfallende Licht wie ein Ping-Pong-Ball hin und her springt und 100-mal reflektiert wird, sagt Alexander Petrov.
Und wenn wir Licht in eine 1 mm Fläche 100-mal reflektieren lassen, dann kriegen wir 10 cm. Und das ist Hauptvorteil im Vergleich zu anderen Sensoren, die diese 10 cm einfach gerade haben, dann diese Sensoren sind 10 cm groß und unser Sensor kann auch jetzt Millimeter groß sein und integriert werden.
Mithilfe des Spiegelsystems erzeugen die Wissenschaftler also die nötigen großen Messstrecken und brauchen dafür nur noch so wenig Fläche, dass jeder so einen Sensor bequem mit sich herumtragen kann. Die Minifühler sollen nicht nur Kohlenmonoxid messen können, sondern zum Beispiel auch Kohlendioxid, Methan und Ethanol, also Alkohol.
Es wäre beispielsweise auch möglich, diese Gassensoren direkt in Autos zu integrieren, um den Atemalkoholgehalt des Fahrers direkt vor Antritt der Fahrt zu kontrollieren.
Und Alexander Petrov ergänzt,
Weg ist offen auch für wahrscheinlich auch andere Gasen, die man vorher nicht detektieren konnte.
Und es gibt noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten für die geschrumpften Gassensoren. Ein Autofahrer könnte damit zum Beispiel vor dem Einschlafen bewahrt werden, wenn das Gerät rechtzeitig zu viel müde machendes Kohlendioxid im Innenraum des Fahrzeugs anzeigt. TU-Professor Manfred Eich glaubt sogar, dass das kleine Messgerät auch beim Kampf gegen die schlechte Luft in Großstädten gute Dienste leisten kann.
Wenn man das Konzept etwas weiter spinnt, man hätte auch einen Detektor für Stickoxide, dann würde man über ein riesiges verteiltes Sensornetzwerk verfügen, in den Städten insbesondere, denn da bewegen sich viele Menschen mit Smartphones, und man könnte dann vielleicht diese Daten auch zusammenführen und hätte Realtime-Informationen über bestimmte Gase, die vielleicht auch von Kraftfahrzeugen ausgehen.
Wie die Nutzer im Fall der Fälle gewarnt werden?
Prinzipiell ist es möglich, dass entweder ein Leuchtsignal ausgegeben wird vom Mobiltelefon oder ein akustisches Signal, wobei natürlich irgendwie ein akustisches Signal bevorzugt wird vermutlich, da es uns auch im Schlaf wecken kann, wenn sich ein Gasleck in der Heizung befindet.
In Zukunft wollen die Wissenschaftler ihre Minisensoren noch weiter verfeinern. So soll das Licht im Spiegelkabinett nicht nur 100, sondern bis zu 300 Mal reflektiert werden. Das ermöglicht noch längere Messwege und noch mehr Gase, die aufgespürt werden können. Bis die Geräte auf den Markt kommen, könnte es aber noch ein bisschen dauern, meint Professor Manfred Eich.
Realistisch würde ich sagen, kann so ein Sensor in einer Smartphone-Umgebung oder auch in anderen Anwendungen vielleicht in 3 bis 5 Jahren zu finden sein. Schneller halte ich das für unrealistisch.
Interessierte Nutzer brauchen also noch etwas Geduld. Aber brauchen sie vielleicht auch mehr Geld? Sprich, werden Smartphones durch die Gassensoren möglicherweise teurer? Simone Fuhrmann beruhigt. Der im Sonnenlicht glitzernde Siliziumchip vor ihr auf dem Tisch sieht zwar ziemlich kostbar aus, aber
wenn unser Gassensor tatsächlich in ein Smartphone integriert wird, dann liegen die Kosten bei einigen Euro.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. Um neue Forschungen zum Thema Sicherheit ging es diesmal in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich ums Spritsparen. Und das nicht auf unseren Straßen, sondern auf See.
Something in the air that has changed. Feels different and a little strange. But I've been watching us for a while. As we put ourselves on trial. I don't understand that sudden exaltation.
Es war ein ehrgeiziges Vorhaben, das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2020 die Emissionen von Treibhausgasen um 40% zu reduzieren. Jetzt werden es wahrscheinlich doch nur 30% werden, wie Experten berechnet haben. Das liegt an den weiterhin großen Emissionen durch Kraftwerke, Fabriken und vor allem den Verkehr. Was nicht nur für den Verkehr auf unseren Straßen gilt, sondern auch für den auf See. Der sorgt sogar für eine besondere Umweltbelastung. Denn die Motoren der großen Schiffe werden in der Regel mit riesigen Mengen von Schweröl angetrieben. Und bei der Verbrennung von Schweröl entsteht nicht nur das klimaschädliche Kohlendioxid CO2, sondern es werden auch Rußpartikel, Stickstoffoxide und Schwefeloxide ausgestoßen. Es wird lange dauern, die Technik der Schiffe so zu verändern, dass sich bei ihnen, ähnlich wie bei den Autos, in Zukunft stärker auf erneuerbare Energien oder auch Elektromobilität setzen lässt. Ein Forscherteam aus Bremen hat jetzt aber eine andere, schnelle Alternative gefunden. Robin Herbert mit Einzelheiten.
Je größer die Schiffe, desto mehr Treibstoff verbrauchen sie. Ein Beispiel: die CMA CGM Nevada ist ein mittelgroßes Containerschiff. Sie ist über 300 Meter lang und fast 50 Meter breit. Wenn sie voll beladen ist, verbraucht sie an einem Tag auf See etwa 300 Tonnen Schweröl. Der Treibstoff ist nicht nur teuer, sondern verschmutzt auch die Umwelt. Schweröl ist eine zähe, schwarze Masse, die in den Motoren der Schiffe verbrannt wird. Es gibt kaum gesetzliche Vorgaben für Partikelfilter oder andere Abgasreinigung. Was gegen die Luftverschmutzung helfen würde, sagt Lars Mönch vom Umweltbundesamt.
Einerseits ist es so, dass die Kraftstoffqualität im Seeschiffbereich der Qualität im Straßenbereich angeglichen werden muss. Diese Umstellung kann im gesamten Bestand der Seeschiffe erfolgen. Dann steht auch der schrittweisen Einführung von Partikelfiltern nichts im Wege, wohl wissend, dass der nachträgliche Einbau dieser Anlagen extrem aufwendig ist.
Wie lässt sich der immense Treibstoffverbrauch verringern? Durch ein leichtgängiges Gleiten der Schiffe durchs Wasser, sagen Forscher. Dafür müsste aber der Widerstand, den die Schiffsrümpfe dem Wasser entgegensetzen, verringert werden. Wie das funktionieren könnte, haben Bremer Forscher des Fraunhofer Instituts für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung untersucht. Ihr Vorbild waren dabei Delfine. Denn die Delfinhaut ist glatt und verhindert, dass turbulente Strömungen entstehen, sagt Klaus Schreiner, Forscher am Fraunhofer Institut.
Also das muss man schon mal klarstellen, wir haben jetzt nicht irgendwo an Delfinen geforscht. Wir haben das Prinzip untersucht. Also wir hatten während der ganzen Projektlaufzeit keinen Delfin zu Gesicht bekommen, geschweige denn mal an einem rumgedrückt oder ähnliches.
Es ging vielmehr um die besondere Beschaffenheit der Haut von Delfinen. Denn durch sie haben die Tiere einen geringen Wasserwiderstand bei ihren Wegen durchs Meer. Was, wenn auch Schiffe eine solche Haut hätten? Um das herauszufinden, haben Klaus Schreiner und seine Kollegen eine künstliche Delfinhaut entwickelt. Über einer Fettschicht liegt wie bei den Tieren eine glatte, dünne Deckhaut. Mit diesem Stoff haben die Forscher ein Schiffsmodell umwickelt und siehe da, in ersten Tests benötigte das Modell 6% weniger Kraftstoff als ohne die Delfinhaut. Das Schiffsmodell war aber klein und aus Holz. Wie sich die künstliche Delfinhaut auf größere Containerschiffe aus Stahl auswirken würde, ist noch nicht geklärt, aber
durch Rechnungen oder Simulationen, die da im Vorfeld durchgeführt wurden, waren jetzt nicht unbedingt Untergrundeinflüsse zu erwarten. Wir würden im Moment davon ausgehen, dass der Schichtenaufbau die Untergrundeinflüsse abschirmt.
Aber noch ist auch unklar, ob die Größe, die Form oder die Geschwindigkeit des Schiffs eine Rolle spielen oder ob sich Algen an der Haut ansiedeln können und dann doch wieder für einen größeren Widerstand sorgen. Und eine der wichtigsten Fragen, was würde eine solche Haut für ein großes Containerschiff kosten? Lars Mönch vom Umweltbundesamt hofft, dass die Kosten nicht ins Unermessliche steigen.
Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben es beim Seeverkehr mit einem größer werdenden Bereich zu tun. Das heißt, der Energieverbrauch wird dort steigen aufgrund höherer Transportmengen. Und eine Maßnahme, die also den Kraftstoffverbrauch um 6% senkt, ist eine große Maßnahme.
Langfristig wünscht sich Lars Mönch den Einsatz regenerativer Energien für den Antrieb von Schiffen. Kurzfristig dagegen könnte die künstliche Delfinhaut ein gutes Mittel sein, um die Luftverschmutzung zumindest zu begrenzen. So oder so, der Haut ist egal, womit das Schiff angetrieben wird, sie spart in jedem Fall Energie ein. Darum plant Klaus Schreiner mit seinem Team weitere Tests mit der Delfinhaut.
Der nächste Schritt muss jetzt dann natürlich sein, dass man es an einem realen Schiff untersucht, in realer Umgebung und dann mal sich kritisch ansieht, wie die Dauerhaftigkeit, wie ist die Beständigkeit, wie ist die Wirkungsweise dann im realen Betrieb.
Danach wird dann auch klar sein, ob und für welche Schiffe genau sich eine solche Delfinhaut in Zukunft eignen wird.
Sprit sparen mit einer Delfinhaut. Das war ein Beitrag von Robin Herbert. In my closet you will find selection of regrets. Feelings motivation is a polar consultation. Serve righteous day. Comes back around and leaves a bad taste in your mouth. Things I've done and said cause chaos in my head. Let me cut it out. My walls become razor thin. So
auf unserer Erde gibt es 7 Kontinente, dachten wir jedenfalls immer. Aber dann wurden wir eines Besseren belehrt. Im Februar wurde der neue, also 8. Kontinent von Wissenschaftlern vorgestellt. Zealandia heißt er. Er soll 5 Millionen Quadratkilometer groß sein und östlich von Australien liegen. Größtenteils liegt dieser Kontinent allerdings unter Wasser. Wissenschaftler wollten trotzdem mehr über ihn herausfinden und haben dafür eine 2 Monate lange Expedition mit einem Forschungsschiff gemacht. Nun haben sie die ersten Ergebnisse präsentiert. Lena Bodewein berichtet.
Manchmal ist Wissenschaft richtig spannend. Zum Beispiel, wenn man sich auf einem Forschungsschiff befindet und einen versunkenen Kontinent sucht.
Wir sind ein paar hundert Kilometer östlich von Australien, auf dem Lord Howe-Rücken, und der ist ein Teil von Zealandia.
Dr. Gerald Dickens, amerikanischer Geologe, ist an Bord der Joyous Resolution und untersucht den 8. Kontinent. Als solcher wird Zealandia seit diesem Februar bezeichnet.
Es war schon 100 Millionen Jahre hier, aber erst jetzt ist es neu entdeckt worden, weil es sich die ganze Zeit unter dem Meer versteckt hat.
So Professor Rupert Sutherland von der neuseeländischen Victoria University. Für ihn und seine Kollegen steht fest, dass Zealandia ein eigenständiger Kontinent ist, 5 Millionen Quadratkilometer groß, größer als der indische Subkontinent. 94% davon liegen unter Wasser. Nur Neuseeland und Neukaledonien sind sichtbar, die also keine Inselketten sind, sondern herausragende Teile eines zusammenhängenden Kontinents. Es wäre leichter darzustellen, meint ein Kollege von Sutherland.
Wenn es nicht so frustrierend wäre und wir einfach einen Stöpsel aus dem Ozean ziehen könnten, dann sähe jeder, dass da ein Kontinent mit Gebirgsketten weit über dem Meeresboden hervorsteht.
Gerald Dickens ist mit Rupert Sutherland auf dem Forschungsschiff unterwegs und erzählt von der Reise und von ihren Bohrungen.
In den vergangenen Monaten gab es viele Artikel über den verlorenen Kontinent, das verlorene Zealandia, und wir sind jetzt genau hier, wir bohren in diesen Kontinent hinein. Gestern Abend haben wir fantastische Sachen gefunden, erst durch viele Schichten von Tiefseeschlamm und dann plötzlich harter Fels, der früher an der Erdoberfläche war, als Zealandia noch über Wasser war. Aber jetzt ist er mit dieser Schicht mariner Organismen bedeckt. Das war eine fantastische Entdeckung.
Was Wissenschaftler und was Laien fantastisch finden, unterscheidet sich ja manchmal. Darum führt Dickens aus.
Nein, keine Einhörner oder Feen, aber ganz schön coole Steine.
Die Bohrkerne sind das, was den Wissenschaftlern den Blick in die Erdgeschichte ermöglicht. Eine Art Zeitmaschine.
And so this large block about 100 million years ago starts trying to break away from Australia.
Zealandia hat vor 100 Millionen Jahren begonnen, sich als großer Block von den damals noch verbundenen Erdteilen Australien und Antarktis abzulösen. Vor 80 Millionen Jahren hat sich ein Ozean gebildet. Und dann, vor etwa 53 Millionen Jahren, hört dieser Prozess plötzlich auf. Aber warum? Genau das wollten wir herausfinden.
When it's going back under through the waves and sinking.
Stolz zieht Gerald Dickens Bohrkerne hervor und deutet auf die verschiedenen Adern und Farben, die darin zu erkennen sind. Für Laien schwer lesbar.
And then what we think is it went through this period of compression where the continent may have slipped.
Wir glauben, dass der Kontinent eine Periode der Kompression erfuhr und versank, aber dann tauchte er wieder auf. Also war er zu der Zeit hauptsächlich über Wasser. Doch dann, vor 35 Millionen Jahren, versank er fast komplett.
It all starts sinking back under the waves, and that's the part that we captured by drilling last night.
Die Entdeckung von mikroskopischen Hüllen von Organismen, die in warmen, flachen Meeresteilen lebten, sowie von Festlandpflanzen beweist, dass die Geographie und das Klima von Zealandia sich dramatisch von heute unterschieden, führt Dickens weiter aus. Und das wiederum hilft den Wissenschaftlern, wichtige Fragen zu beantworten. Wie haben sich Pflanzen und Tiere im Südpazifik verbreitet und entwickelt? Das flache Meer und das vorhandene Land während der Zeit von Zealandias Oberflächendasein, das waren die Verbindungswege für Tiere und Pflanzen. Die Wissenschaftler werden die Bohrkerne weiter auswerten und wollen so Einblicke in das vergangene Klima von Zealandia gewinnen, möglicherweise mit neuen Erkenntnissen zum jetzigen Klimawandel. Das Forschungsschiff JOIDES Resolution soll im nächsten Jahr wieder aufbrechen.
Das war ein Beitrag von Lena Bodewein.
Just next to your despair, act too hard like you don't care, crying on the floor.
Notizen aus der Wissenschaft.
Multitasking. Wie gerne wären viele von uns in der Lage dazu. Schwer zu glauben, aber wahr, Tauben sind daran besser als wir, wie Wissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum festgestellt haben. Die Vögel können tatsächlich in verschiedenen Situationen besser und schneller zwischen zwei Aufgaben hin und her wechseln. Biopsychologen fanden das heraus, als sie in einem Verhaltensexperiment Vögel und Menschen testeten. Beide mussten eine Handlung stoppen und so schnell wie möglich zu einer anderen Aufgabe wechseln. Die Tauben waren dabei entweder genauso gut oder eben besser als die Menschen. Die Ursache für die Multitasking-Vorteile der Vögel sei eine höhere Neuronendichte im Gehirn der Tauben, vermuten die Forscher. Die durchschnittliche Distanz zwischen zwei Neuronen bei Tauben sei im Gehirn nur halb so groß wie beim Menschen. Dadurch könnten im Vogelgehirn auch Informationen schneller verarbeitet werden als beim Menschen. Wer jetzt im Herbst besonders viele Pilze sammeln und essen möchte, sollte das nicht unbedingt in Bayern tun. Mehr als 3 Jahrzehnte nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl sind dort immer noch einige Waldpilzarten stark mit dem radioaktiven Cäsium-137 belastet. Das belegen Messergebnisse, die das Bundesamt für Strahlenschutz nun veröffentlicht hat. Solange die Pilze allerdings nur in üblichen Mengen verzehrt werden, sei die zusätzliche Strahlenbelastung gering und damit auch keine gesundheitlichen Folgen zu erwarten, sagen Forscher. Für die Waldpilze, die im Lebensmittelhandel angeboten werden, gilt ein Grenzwert. Radioaktiv belastet sind zum Beispiel immer noch die Maronenröhrlinge, gemeine Erdritterlinge und Semmelstoppelpilze. Die stärkste radioaktive Kontamination in Deutschland haben Waldpilze im Bayerischen Wald, südwestlich von Ingolstadt und in der Region Mittenwald. In Norddeutschland hatte sich nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl deutlich weniger Cäsium-137 abgelagert. Dadurch sind die Werte bei uns entsprechend niedriger. Etwa seit 2 Wochen finden im Museumspark Kalkriese bei Osnabrück erneute archäologische Grabungen statt. Die Forscher von den Universitäten Osnabrück und München sind dabei auf interessante Funde, aber auch B-Funde gestoßen, die zu neuen Erkenntnissen im Hinblick auf die Varusschlacht führen. Die Schlacht, die von Publius Quintilius Varus angeführt wurde und sich 9 nach Christus zutrug, soll, antiken Überlieferungen zufolge, einige Tage angedauert haben. Bei ihrer Arbeit haben die Archäologen nun eine alte römische Befestigungsanlage entdeckt. Die Römer haben sich im Verlauf der Schlacht darin verschanzt, vermuten die Wissenschaftler. Aufgrund der Größe der gefundenen Reste der Anlage gehen die Archäologen davon aus, dass hier 2000 bis 3000 Mann Schutz gesucht haben. Auch frühere Grabungen bestätigten in den vergangenen 3 Jahren immer wieder, dass es sich im Osnabrücker Land um den Ort gehandelt haben muss, an dem die historische Varusschlacht stattgefunden hat. Anhand der neuen Funde möchten die Forscher nun mehr über den genauen Verlauf dieser Schlacht herausfinden. Keine Entdeckung für Menschen, die unter Rattenangst leiden. Auf den Salomonen, einer Inselgruppe in der Südsee, haben Forscher eine gigantische Ratte gefunden, die auf den Bäumen lebt. Eine Art, die bislang noch unbekannt war. Bisher ist weltweit erst ein einziges solches Tier gefunden worden. Allerdings hatten immer wieder Einheimische von der Existenz einer solchen Riesenratte berichtet. Annähernd 1,5 Meter lang und bis zu 1,5 Kilo schwer sind diese Tiere und besitzen einen langen, haarlosen und schuppigen Schwanz. Dass diese besonders großen Nagetiere bisher noch nie in Erscheinung getreten sind, lässt die Wissenschaftler davon ausgehen, dass es sich um eine vom Aussterben bedrohte Art handelt, die auch nur auf der Inselgruppe der Salomonen heimisch ist.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Uke Bandixen.
This was a movie, the perfect ending's now. I want to phrase it, but I don't know how. Because luck is elusive, it's just fleeting away. I've been taught it's a few numbered days. What if nothing of this is supposed to be like this? And the sense of today is just waiting to fade away.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Seitlich einparken, kein Problem. Für manche sowieso nicht. Und für andere nicht, weil es in modernen Autos ja auch so etwas gibt wie eine Einparkhilfe. Unüberhörbar piept sie, sobald man beim Einparken zu nah an andere Autos herankommt. Etwas Ähnliches könnte es doch auch für Luftfahrzeuge geben. Das fanden zumindest Wissenschaftler in Braunschweig. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickeln sie darum nun eine Einparkhilfe für Hubschrauber. Sie soll den Piloten erleichtern, auch bei schlechter Sicht, zum Beispiel bei Nacht oder Nebel, sicher zu landen. Die Technik dafür wird in einem Hubschrauber-Simulator des DLR bereits getestet. Carmen Wojcik war dabei und hat das Einparken selbst ausprobiert.
Wir fliegen. Zumindest sieht hier alles genauso aus wie in einem echten Cockpit und es fühlt sich auch haargenauso echt an wie in einem realen Hubschrauber. Aber es ist ein Hubschrauber-Simulator hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der den Flug allerdings täuschend echt nachahmt. Die Anzeigen im Innern des Cockpits leuchten und über mir sehe ich sogar simulierte Hubschrauberrotoren. Und wenn ich nach draußen durch die Frontscheibe des Hubschraubers blicke, sehe ich in einiger Entfernung auch einen Bauernhof und eine kleine Waldlichtung von oben.
Wir sind jetzt ungefähr 30 Meter hoch.
Der Testpilot Christian Niermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig neben mir, der die Einparkhilfe für Hubschrauber entwickelt hat, wird jetzt gleich versuchen, damit zu landen.
Das Besondere daran ist, dass wir den Piloten keine visuelle Darbietung geben, sondern eine auditive. Das heißt, er hört quasi, wo die Landeposition besteht und soll dort seinen Hubschrauber dann landen.
Landing ahead.
Wir hören jetzt diesen Ton über die Kopfhörer.
Ja, wir hören den Ton, das bedeutet, das System ist aktiv. Und bei uns ist das Konzept etwas anders als beim Auto. Wir hören den Ton rechts vorne zum Beispiel und er muss den Hubschrauber nach rechts vorne fliegen.
Das heißt, der Ton zeigt an, jawohl, hier sollst du hin.
Genau, aber auch bei uns verändert sich der Ton, um dem Piloten anzuzeigen, du kommst näher oder du bist sehr nah dran. Und wir kriegen auch eine Stimme, die sagt im Englischen on position, also genau auf der Position, wenn er an der Stelle ist, wo er optimalerweise sein soll.
Wir fliegen noch mal eine Kurve über den Bauernhof. Bisher gibt es natürlich schon auch Hilfen für Hubschrauberpiloten. Vor ihnen ist ein sogenannter künstlicher Horizont. Oben über einer Linie ist es blau, das ist also die Luft, und unter der Linie ist es braun, das ist also der Boden. Und die Linie zeigt also diesen Horizont, da müssen wir dann landen. Das wäre eine visuelle Hilfe.
Genau, das ist die visuelle Hilfe, wie sie seit Jahren in der Luftfahrt in jedem Flugzeug und jedem Hubschrauber verfügbar ist, wo die Piloten sich dran orientieren können.
Warum reicht das jetzt nicht aus?
Hubschrauberpiloten sind darauf trainiert, während ihres Fluges die ganze Zeit nach draußen zu schauen, weil die Bewegungen, die der Hubschrauber macht, gerade im Starten und im Landeanflug so fein sind und die Piloten sehr schnell reagieren müssen, das kann man über so eine Anzeige sehr schwer nur sehen. Und Piloten zu sagen, schaut jetzt bitte unten aufs Display, das ist nicht schnell genug. Und wir hoffen, dass wir über die Audiounterstützung den Piloten da helfen können.
So, wir haben jetzt den Bauernhof rechts vor uns. Dort wollen wir landen. Da ist so ein bisschen Platz, aber wir müssen natürlich auch aufpassen. Rechts und links sind einige Gebäude und auch Bäume. Und wir schweben nur noch 10 Meter über dem Boden und man sieht eine braune Staubwolke aufsteigen. Und die Sicht wird jetzt wirklich sehr schlecht.
Genau, die braune Staubwolke ist ein sogenannter Brownout. Unser Hubschrauber wirbelt Staub auf, der sich um den Hubschrauber legt. Und wir müssen jetzt eine stabile Position finden, um dann dort zu landen.
Der Pilot bringt uns in die optimale Position. Oh, bei der Landung sieht man bestimmte Hindernisse nicht, wie Gebäude zum Beispiel auf diesem Bauernhof. Da kann eben ganz schnell mal die Wand nahe kommen, so wie jetzt vor uns. Und man hört einen Ton, der verändert sich, wird schneller, weil wir zu dicht an der Gebäudewand jetzt sind.
Genau, wir haben jetzt ungefähr noch 10 Meter Abstand.
Also jetzt kommen mehrere Töne in schnellerer Abfolge, hellere Töne. Die sind auch eher unangenehm. Also die sagen jetzt nicht mehr, flieg drauf zu, sondern eher, oh, halt Abstand, Vorsicht.
Genau, die Töne werden nicht lauter, sie ändern sich nur in der Frequenz, damit der Pilot dort nicht erschrocken ist, sondern im Prinzip nur den Hinweis kriegt, hier sollst du nicht sein, bewege dich bitte wieder rückwärts, du bist in der Nähe einer Gefahrenzone.
Genau, die verlassen wir jetzt mal schnell wieder. Wir fliegen jetzt zurück und die Töne werden auch etwas angenehmer. Wir können jetzt landen, wir sind in einer richtigen Position.
On position.
Ja, im Prinzip müssen wir nur dem Ton hinterher fliegen und wenn wir den Ton genau zwischen unseren Ohren hören, dann sind wir genau drüber und können an der Stelle landen.
Ah ja, ich höre ihn rechts und links auf dem Ohr gleich und das heißt, wir können jetzt nach unten sinken und jetzt sehe ich aber schon den Boden und aufgesetzt. Also wir sind unten, trotz dieser Hindernisse, dieser vielen Gebäude um uns herum und auch dieser schlechten Sicht durch diese braune Staubwolke.
Für mich selber ist die Hilfe sehr angenehm. Meine Augen, mein visueller Kanal bleibt frei und ich kann mich da auf die Außensicht konzentrieren. Und wir haben es eine Woche lang mit 16 Berufshubschrauberpiloten getestet. Die waren am Anfang dem System eher kritisch eingestellt. Nachdem sie dann aber einen Tag hier bei uns geflogen sind, waren sie alle sehr begeistert von dem System. Und als wir ihnen dann die Messdaten hinterher gezeigt haben, konnten sie kaum glauben, dass sie so präzise nur mit den Ohren fliegen können.
Nun gibt es diese Einparkhilfe für Hubschrauberpiloten aber noch nicht in der Praxis. Wann wird es denn soweit sein?
Das ist relativ schwer zu sagen. Wir machen ja hier Grundlagenforschung und da gibt es noch viele Aufgaben und viele Fragen, die wir lösen müssen. Das kann auch ein paar Jahre dauern.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Miu. Die CD heißt Leaf. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.